Rolex ist nicht nur made in Switzerland, sondern auch die Nummer 1 in der globalen Uhrenwelt. Aber wie sieht eigentlich die Zukunft der Marke Rolex aus und wo sind die Stärken und wo gibt es vielleicht auch Schwächen bei der Firma mit der berühmten Krone? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten und Uhrenexperten Marcel Speiser. Mein Name ist Tim Höfinghoff und Handelszeitung Insights. Hallo Marcel.
Hi Tim.
Schön, dass du da bist hier im Podcast-Studio. Wir reden über eine berühmte und bekannte Marke, Rolex. Und es heißt ja gerne, diese Marke spiele in einer eigenen Liga innerhalb der Uhrenbranche. Stimmt das eigentlich?
Das stimmt absolut.
Inwiefern?
In fast jeder Hinsicht. Wir können mal den Umsatz anschauen. Da sind wir über 10 Milliarden. Die nächstfolgende Uhrenmarke ist Cartier mit 3 Milliarden. Da sind wir schon, haben wir eine große Distanz.
Also der zweite ist dreimal kleiner.
Und dann haben wir natürlich auch punkto Qualität, punkto Quantität, wo Rolex schon sehr, sehr stark ist.
Und das sind jetzt Zahlen für die Schweiz oder weltweit? Oder?
Nein, das sind globale Zahlen. Also die 10 Milliarden ist der globale Umsatz, gemessen an Fabrikpreisen. Ja.
Ich habe mich natürlich auch vorbereitet für diesen Podcast, tief eingelesen. Da lese ich oft in den Berichterstattungen dann auch Worte wie Prestige, Eleganz, Zuverlässigkeit, Genauigkeit. Das sind alles so Attribute und Worte, die mit der Marke Rolex in Verbindung gebracht werden. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, gut, das könnte man für jede Luxusmarke im Automobilsektor oder im Modesektor benutzen. Aber stimmt das wirklich, dass das zutrifft auch auf diese Marke?
Ich würde sagen, unbedingt, ja. Stichwort Genauigkeit, das ist nicht die Stärke von Schweizer Uhren, also von mechanischen Uhren ganz generell. Also jede Quarzuhr für 60 Franken geht genauer. Aber wenn du schaust, mechanische Uhren, da sind wir bei Rolex beim Goldstandard. Die werden auch doppelt zertifiziert. Das ist die einzige Marke, die ihre Ganggenauigkeit extern und intern zertifizieren lässt und die setzen da schon Standards, ja.
Ich glaube, jedes Kind kennt die Marke und jeder Erwachsene natürlich auch.
Es gibt, wenn du das sagst, es gibt Studien, die sagen, es gibt zwei Marken im Luxusbereich, die wirklich jeder kennt: Ferrari, Rolex.
Okay. Was ist das Erfolgsrezept von Rolex jetzt ganz konkret? Also außer diesen Begriffen, die man natürlich aus Marketing-Sicht jeder Marke gerne umhängt.
Ich würde sagen, es ist ein doppeltes Erfolgsrezept. Das eine ist historisch. Rolex waren die ersten, die nicht ihre Produkte in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen, sage ich, gestellt haben. Natürlich, das Produkt, das stimmt, alles wunderbar. Aber sie haben als Erste damit begonnen, schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zu sagen, das sind die Menschen, die Rolex tragen. Und das sind dann Staatsmänner, Sportler, immer natürlich erfolgreiche Sportler etc. Also sie waren die Ersten, die gesagt haben, Rolex, erfolgreiche Menschen tragen Rolex.
Mhm.
Das ist das eine Element. Und das andere Element ist wahrscheinlich Kontinuität. Rolex hat eigentlich fast alle Modelle, die Rolex verkauft, die gibt es seit 50 Jahren.
Also Wertbeständigkeit kommt auch noch da hinzu.
Natürlich, aber das eine ist eine Folge des anderen. Rolex bringt nicht alle, ich sage jetzt zwei Jahre, ein neues Modell auf den Markt und das läuft dann wieder raus. Und eben die machen eigentlich die gleiche Uhr, die gleichen Uhren, um genau zu sein, seit 70 Jahren.
Wer jetzt genau die Uhr in der Vergangenheit getragen hat, wieso, weshalb, warum und wer vielleicht sie heute trägt, darüber kommen wir gleich zu sprechen. Lass uns ganz kurz noch ein bisschen über die Historie sprechen. Also wir wollen jetzt hier keinen History-Podcast über Rolex machen, aber finde ich noch ganz interessant, weil gegründet habe ich nachgeschaut 1913 von Hans Wilsdorf. Und bis heute sagen viele Analysten, dass eben diese Marke, wir haben es schon angetönt, eben die Uhren- und Luxuswelt dominiere. Aber was mich überrascht hat, ist, dass es eine Stiftung ist. Kannst du das noch kurz erklären, warum das bedeutsam ist?
Also Rolex selbst ist keine Stiftung, aber das Unternehmen, das eine normale Schweizer AG ist, das gehört einer Stiftung.
Okay.
Also 100% der Aktien gehören einer Stiftung. Das ist die Hans-Wilsdorf-Stiftung. Hans Wilsdorf ist der Gründer, interessanterweise ein Deutscher, die Firma in London gegründet hat und erst später dann nach Genf gekommen ist, wo das Ganze jetzt zu Hause ist. Diese Stiftung ist eine karitative Stiftung. Die verteilt ungefähr, munkelt man, 300 Millionen Franken jedes Jahr. Dieses Geld, das sie verteilt, das speist sich aus den Gewinnen der Uhrenverkäufe. Rolex ist also, wenn du so willst, so etwas wie eine karitative Institution.
Ein bisschen Geld verdienen sie nebenher auch noch. Okay, alles klar. Erzähl uns ein bisschen was über die Historie, Highlights, Uhrenmodelle. Du hast es gerade ein bisschen schon erwähnt auch. Sie verbinden das mit Menschen. Also 1927 durchschwamm Mercedes Gleitz, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, mit einer Rolex Oyster den Ärmelkanal 1927. Das war also eine Meisterleistung damals und aus PR-Sicht wahrscheinlich super, dass sie dann auch eine Rolex trug. Oder in Anfang der 50er, als der Mount Everest erstmals bestiegen wurde, hatten dann die Bergsteiger auch eine Rolex mit dabei. Also das hatten natürlich die Leute wahrscheinlich damals auch. Da gab es noch kein Social Media, wo man auf Instagram posten könnte, wahrscheinlich auch schwer beeindruckt.
Ja, also das kann ich nicht genau beurteilen, ob das damals beeindruckend war. Interessant finde ich, dass das damals weniger in der Werbung gebraucht wurde. Natürlich hat man mal gesagt, die Mercedes ist mit einer Oyster am Arm durch den Ärmelkanal. Aber die Idee da war eigentlich eher zu sagen, krasse Bedingungen, Ärmelkanal, kaltes Wasser, lange, die Uhr hält dicht.
Mhm.
Es ging darum, das zu demonstrieren und auch in hoher Höhe, kein Druck, die Uhr ist immer noch genau. Da ging es eigentlich so um technische Raffinessen und zu sagen, dass dieser und jener Golfspieler Rolex trägt, das kommt dann später. Ja, das ist heute ein großes Thema, klar.
Okay. Du hast schon ein bisschen erzählt am Anfang, wie hoch der Umsatz ist und wie stark die Firma ist. Was mich ein bisschen auch interessiert noch ist, warum ist die Firma so geheimnisvoll? Also wir wissen eigentlich relativ wenig auch über die Zahlen, weil sie nicht börsennotiert sind oder woran liegt das?
Ja, sie sind eben, die Stiftung hält 100% der Aktien, eines der großen Mantras des Unternehmens ist, wir sprechen über unsere Produkte, wir sprechen nicht über uns oder die Firma und sonst gar nichts, sondern offizielle Statements gibt es nur über die Produkte.
Und diese Zahlen, die du da nennst, die hast du dir dann irgendwie von Analysten erhalten?
Die habe ich mir nicht ganz aus den Fingern gesogen, nein. Es gibt Branchenstudien, Branchenkenner und so da mittlerweile wahrscheinlich das Standardwerk, das kommt von der amerikanischen Bank Morgan Stanley zusammen mit einer Schweizer Beratungsfirma namens Lux Consult und die bringen jedes Jahr die Top 50 der Schweizer Uhrenbranche und verfügen wahrscheinlich mittlerweile über die genauesten und sicher detailliertesten Schätzungen zu Rolex und aber du hast absolut recht, Tim. Jede Zahl, die du zu Rolex hörst, egal ob von mir oder von sonst jemandem, ist eine Schätzung.
Mit Vorsicht zu genießen. Also da wissen wir nicht, was Sache ist, aber was wir wissen ist, da haben wir gerade schon ein bisschen drüber geredet, wer sie denn getragen hat und wer sie heute trägt. Also Revoluzzer wie Che Guevara oder auch Pablo Picasso oder Warren Buffett, Elvis Presley, das sind alles Menschen, bekannte Menschen, die diese Uhr getragen haben oder noch tragen. Das habe ich jedenfalls auch in einem sehr lesenswerten Artikel von Per-André Schmidt hier im Magazin Millionär näher kürzlich gelesen, das Magazin, das der Handelszeitung regelmäßig beiliegt. Da wurden diese Personen jedenfalls genannt. Also sie haben immer auch es geschafft, das Image voranzutragen, dass erfolgreiche und sehr reiche, vermögende Menschen diese Uhr tragen. Aber der Revoluzzer, der ist jetzt nicht irgendwie so ein klassischer Kapitalist. Also das ist auch interessant, dass das in allen Lagern sozusagen als Statussymbol seit jeher immer schon getragen wird, diese Uhr.
Die 30er, 40er, wahrscheinlich noch 50er Jahre, da war Rolex auch weit davon entfernt, einen Status zu haben, wie es jetzt hat, so als Zeichen des Erfolgs und das Ganze kostet viel.
Bist man du kann 50, habe ich hier gelesen, im Millionär musst du eine Rolex haben, sonst hast du, wer mit 50 keine Rolex hat, der hat es in seinem Leben zu nichts gebracht.
Ja, es gibt ja, also es ist, ich würde sagen, eine Statusdenke.
Eine überspitzte Formulierung, sagen wir mal.
Absolut. Früher war Rolex weder hochpreisig noch tiefpreisig, sondern einfach eine qualitativ hochwertige Uhr und hat viele Fidel Castro, Che Guevara, whatever, Marlon Brando, die fanden irgendwie Gefallen daran, klar.
Und wenn man so Markenbotschafter wie Roger Federer hat, das ist natürlich auch nicht schädlich.
Das schadet bestimmt nicht und das auch wieder. Ich meine, der Federer ist jetzt seit, ich weiß es nicht genau, aber gefühlt 20 Jahren Botschafter. Einmal drin, bist du dabei, gehörst zur Familie, Kontinuität.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Jetzt haben wir viel Positives erzählt, aber ich meine, viele Leute sagen auch, also das möchte ich nicht am Armgelenk haben, weil damit wirke ich wie ja jemand, der angeben will oder.
Ja, das wenn du Kritik äußern willst an Rolex, ist das Image, das sie transportieren, das Image, das bei den Leuten zu Rolex vorhanden ist oder in weiten Teilen vorhanden ist. Dann sind die nicht unbedingt deckungsgleich. Es gibt Leute, die sagen, Rolex sei eine Bonzenmarke unter Verkennung diesem karitativen Aspekt natürlich. Aber das Image ist nicht das Allerbeste.
Mhm. Du, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, auch wer sie trägt. Lass uns ein bisschen über die Firma noch ein bisschen sprechen. Du hast eine große Geschichte in der Handelszeitung geschrieben über die Zukunft. Das ist ein bisschen aufgehangen an dem Zusammenhang, dass der Chef jetzt seit ungefähr 10 Jahren im Amt ist.
Seit genau zehn Jahren.
Und du auch der Frage nachgehst, wie es denn jetzt weitergehen könnte, also wie die Zukunft aussieht für das Unternehmen. Erzähl uns ein bisschen, wer ist der Mann? Also ich wüsste jetzt nicht sofort, ich lese relativ viele Artikel und Wirtschaftspresse und bin auch ein interessierter Mensch, aber den Rolex-Chef, den sehe ich jetzt nicht jeden Tag im Fernsehen oder so. Also es ist nicht eine Person, die man so kennt. Also wer ist das? Wie lange ist der Mann schon an Bord? Was macht der?
An Bord ist er seit 10 Jahren. Du musst ihn nicht kennen. Jean-Frédéric Dufour stammt aus einer angesehenen Genfer Familie. Bevor er bei Rolex angefangen hat, war er bei Schuppach, auch ein alteingesessenes Genfer Haus. Er war bei Zenit. Er ist ein Brancheninsider und er liebt Produkte. Absolut.
Was hat er gut gemacht? Was hat er schlecht gemacht in den vergangenen 10 Jahren?
In den vergangenen 10 Jahren hat er eigentlich nichts schlecht gemacht, würde ich sagen. Die Zahlen, die sprechen für ihn. Umsatz, Gewinn, whatever, alles wunderbar. Er hat natürlich auch gelitten unter der Covid-Krise, sogar sehr stark. Aber wer hat das nicht? Also wir beide haben darunter gelitten, ständig zu Hause sein zu müssen. Man konnte nicht einkaufen. Rolex verkauft man nur gebraucht online, die Läden waren zu, da wurde gelitten, ja.
Was hat er gut gemacht? Also er hat ja die Zahlen nach oben getrieben, aber wenn ich mich einlese in Berichte über Rolex, lese ich oft, ja, er hat die Preise erhöht. Und klar, dass natürlich dann die Umsatzzahlen steigen, ist klar. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, diese hochpreisigen Modelle dann am Markt durchzusetzen. Also nur die Preise zu erhöhen, ist auch nicht so einfach.
Nein, du kannst natürlich die Preise nur erhöhen, wenn die Nachfrage da ist. Du kannst die Nachfrage auch killen. Und da, also der Punkt, den du ansprichst, ist wichtig. Es hat in der Luxusindustrie viele Marken gegeben, die ihre Preise erhöht haben, zum Teil massiv erhöht haben. Und die leiden darunter, weil sie es übertrieben haben.
Der Absatz stimmt da nicht mehr.
Die Leute sehen nicht ein, wieso, dass sie für eine Handtasche, die vor kurzem noch 3.000 Franken gekostet hat, jetzt plötzlich 6.000 oder 7.000 zahlen müssen. In diese Falle ist Dufour nicht gefallen. Er erhöht die Preise, aber dann reden wir dann von 3%, dann reden wir von 4%. Er macht es in fast unbemerkten Schritten und er macht es nicht einfach so, sondern er macht es immer mit einer Begründung. Da wird ein Stahlgehäuse durch ein Weißgoldgehäuse ersetzt und solche Dinge.
Ich wollte gerade fragen, wieso akzeptiert die Kundschaft das?
Wenn du inhaltlich quasi etwas Besseres bekommst, dann bist du eher bereit, mehr zu bezahlen. Ich glaube aber auch, er könnte die Preise erhöhen, ohne am Produkt etwas zu verbessern, einfach weil die Nachfrage ist, die ist einfach hoch. Das muss der auch erstmal hinkriegen.
Und es gibt nichts, wo man sagen würde in der Branche, da hat er sich schwer getan in den vergangenen 10 Jahren.
Ich glaube, in den letzten 10 Jahren wirklich nicht. Es gab mal eine Krise, ist viel zu viel gesagt. Berichte, dass es Ärger gibt in der Belegschaft und die Unia hat mal ein bisschen Wind gemacht, dass da nicht alle anständig behandelt werden.
Das ist die Gewerkschaft.
Nein, ich sage nicht, dass das nicht passiert ist, aber es sind einfach so...
Nein, ich wollte nur den Begriff Unia erklären.
Ah, Unia ist...
nichts weiß gegen, vielleicht nicht jeder.
Nichts gegen die Unia, nichts gegen die Gewerkschaft Unia, aber es war halt, das sind dann so, wie soll ich sagen, Kleinigkeiten auf einer grundsätzlich sehr positiven Richtung. Ja.
Jetzt ist der Mann gut 10 Jahre im Amt.
Mhm. Genau, 10 Jahre.
Zehn Jahre. Jetzt hast du eine große Geschichte in der Handelszeitung publiziert, wo es vor allem auch darum geht, wie es denn jetzt weitergeht mit der Marke und vor allem auch hast du dich damit beschäftigt, wie die nächsten kommenden 10 Jahre aussehen. Was heißt das konkret? Was für Herausforderungen oder Probleme erwartet vielleicht auch das Unternehmen? Oder läuft es wie in den vergangenen 10 Jahren eher ruhig und steil nach oben und mit Preiserhöhungen lässt sich gutes Geschäft machen?
Ich glaube, es wird weiterhin gutes Geschäft gemacht mit Rolex. Wenn man annimmt, dass das Geschäft plus minus so weiterläuft, wie es in den vergangenen 10 Jahren gelaufen ist und diese große Corona-Delle und nachher den Wahnsinns-Nachfrageüberhang rausrechnet, dann kommt man auf Zahlen 2035, dass wir da so bei ungefähr 20, 21 Milliarden Umsatz sein werden.
Ein bisschen zu optimistisch, das wäre ja eine Verdoppelung, oder?
Das ist eine Verdoppelung, aber...
Das sagen nicht wir, das sagen Analysten, Branchenexperten,
nein,
oder?
Nein, das sagt gar niemand, das ist Erfahrungswerte aus der Vergangenheit hochgerechnet, die ich natürlich mit Experten gegengecheckt habe. Das ist durchaus realistisch und eher konservativ gerechnet. Eine Grund, wieso konservativ, weil Rolex hat auch Bucherer gekauft. Das heißt, sie werden ab diesem Jahr voll einen Teil der Händlermarge bei sich reinrechnen können. Es gibt dann auch Stimmen, dass aufgrund dieses Effekts vielleicht 25 Milliarden erreicht werden können.
Lass uns über den Kauf von Bucher gleich nochmal im Detail sprechen. Mhm. Lass uns nochmal ein bisschen über die Challenges, die Herausforderungen sprechen für die nächsten 10 Jahre. Vorausgesetzt, der Mann ist auch so lange an Bord. Was für Herausforderungen erwarten ihn und das Unternehmen?
Wir sind da bei den Zahlen genau auf dem richtigen Weg, über genau das zu sprechen. Ich meine, 20 Milliarden, das wären dann 2 Millionen Rolex-Uhren. Jedes Jahr. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einem, nicht von einem raren Produkt,
sondern einer Massenproduktion.
Massenproduktion, man kann es beim Namen nennen, absolut. Und da ist natürlich die Balance zu finden zwischen, ich nehme ein größeres Stück vom Kuchen, wachse weiter.
Und wie viel ist zu viel? Zu viel ist zu viel.
Vor allem zu häufig ist dann nicht mehr Luxus. Wenn jeder eine hat, dann wird es schwierig. Und diese Bar, das ist eine seiner großen Challenges, weiterzuwachsen und gleichzeitig die Begehrlichkeit der Marke hochzuhalten. Bisher die Strategie, und die wird er wahrscheinlich fortsetzen, ist, dass er es schwieriger macht, an eine Rolex zu bekommen.
Aber jetzt sind doch die Wartelisten schon so lang.
Die Wartelisten sind in letzter Zeit ziemlich stark kürzer geworden, wenn du so willst. Sie sind immer noch lang, aber trotzdem muss Dufour sicherstellen, dass sein Produkt als etwas Besonderes angesehen wird. Und er macht das ganz auf eine einfache Weise. Er reduziert die Anzahl Läden, die Rolex verkaufen. 1400 vor kurzem, mittlerweile sind wir bei 1000, das ist eine stattliche Reduktion, das wird weitergehen.
Also die setzen stark weiterhin auf den stationären Handel. Mhm. Gut, online kann man Rolex auch kaufen.
Nur gebraucht.
Nur gebraucht, aber das wird es in Zukunft auch nicht geben, dass man dann primär...
Stationär bleibt in der Luxusgüterindustrie der Hauptverkaufskanal. In den nächsten 5 Jahren würde ich ausschließen, dass man neue Rolex online kaufen kann. Danach, I don't know.
Okay, was sind weitere Challenges, Herausforderungen?
Die weitere Herausforderung ist zum Beispiel bei der Schwestermarke Tudor. Die wurde noch von Hans Wilfdorf selbst begründet, um etwas anzubieten, Kunden etwas anzubieten, die nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen oder können. Und die hat aufgrund der doch recht schlechten Lage in China ziemlich an Umsatz verloren in den letzten 2 Jahren. Man munkelt gar über rote Zahlen bei Tudor. Dufour sitzt im Verwaltungsrat da und das ist sicher eine der Baustellen, die er die nächsten Jahre sehr genau anschauen will.
Jetzt lese ich auch Baustelle oder Herausforderung China. Du hast gerade erwähnt. Was ist da los? Warum ist das so ein wichtiger Markt und warum ist das etwas, auf das Rolex mehr achten?
China war bis zur Corona-Krise der größte Uhrenmarkt für alle Schweizer Marken oder für die Schweizer Marken. Für Rolex war das auch so. Mittlerweile ist es die USA. Aber China kommt zurück. Das ist klar, die Frage ist nur wann. Und ist halt immer noch der zweitgrößte Markt. Um den muss man sich kümmern. Und Rolex kümmert sich in jüngster Zeit sehr intensiv um den Markt. Sie haben einen eigenen Laden zusammen mit Bucherer in Shanghai eröffnet. Und die Erwartung ist, dass sie den ganzen Markt nun nicht mehr mit Partnern wie bisher, sondern selbst bearbeiten möchten, mit eigenen Läden. Fordert hohe Aufmerksamkeit, fordert auch ein bisschen Kapitaleinsatz. Das wird eine der Herausforderungen sein, ja.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Jetzt hast du gerade das Wort USA in den Mund genommen. Wir reden alle über Amerika und die Herausforderungen dort. Zollkrieg ist das Stichwort. Die oftmals erratischen Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten. Hinzu auch ein sehr schwacher Dollar und in der Folge ein sehr starker Franken. Also eine Gemengelage, die viele Unternehmen sowohl hier als auch auf der anderen Seite des Atlantiks das Leben sehr schwer macht. Was heißt diese Situation für Rolex?
Nicht allzu viel. Also man hat jetzt kurzfristig extreme Auswirkungen gesehen bei den neuesten Exportzahlen. Die Schweizer Industrie im April, also quasi noch bevor dann diese Zollschranken kommen oder nicht kommen, wirklich massiv, also offenbar Containerladungen von Uhren in die USA geschickt. Also der Export im Vorjahresvergleich über 150% plus, also mehr als verdoppelt. Das war sicher eine Vorsichtsmaßnahme, um da mal Ware rüber und dann schauen wir, ob das verkauft wird, um die Zölle zu vermeiden. Aber das Thema ist eher Rolex, also eigentlich sämtliche Luxusmarken, so im Bereich Rolex aufwärts, die schauen, dass überall auf der Welt die Preise gleich sind. Natürlich sind sie nicht identisch, aber wir haben unterschiedliche Mehrwertsteuerraten etc. Aber die Basispreise sind überall auf der Welt gleich. Und wenn sich Währungen verschieben zum Beispiel, passen die Marken da ihre Verkaufspreise wirklich in 0,0 an. Geht der Yen runter, dann wird da geschraubt, geht das britische Pfund.
Das belastet natürlich die Bilanz des Unternehmens und den Gewinn des Unternehmens und nicht als Kunde vielleicht ein weniger.
Das ist natürlich das eine, dass sie es aus diesen Gründen nicht wollen, aber sie wollen auch nicht, dass man nach Japan reist, weil dort die Uhren aus Währungsgründen 200 Stutz günstiger sind.
Also das amerikanische Thema vielleicht noch abzuschließen, ja. Aber eine Fabrik beispielsweise mit Rolex made in Amerika wird es nicht geben. Also viele Unternehmen werden natürlich quasi jetzt gezwungen von Donald Trump zu sagen, komm, wir kommen doch nach Amerika, produziert hier. Aber das ist...
Rolex ist made in Switzerland, du hast es eingangs erwähnt.
Stays in Switzerland.
Kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Das wäre keine Rolex mehr. Ja?
Anderes Thema, Secondhand-Markt. Bin sehr interessiert daran, weil ich mir da auch dazu einen Podcast zu gemacht habe und du hast oft erwähnt, dass die Uhren nicht nur bei Rolex, auch andere Marken im Secondhand-Markt sehr gut zugelegt haben. Jetzt, wenn ich mir die Preiskurven da anschaue, geht es da auch recht stark nach unten. Läuft der Secondhand-Markt mit Uhren nicht mehr so gut oder was sind die Hintergründe?
Ja, kann man sagen, er läuft nicht mehr so gut. Wir haben eine deutlich gesunkene Nachfrage nach diesen Uhren, viel weniger Leute, die sehr schnell Uhren kaufen und wieder verkaufen. Das Angebot ist größer geworden und die Blase, die du angesprochen hast, die war so bis die hat sich bis April 22 hat die sich recht schnell also quasi aufgeblasen. Da ist dann die Rede davon, dass sehr viel Kryptogeld in den Markt geflossen ist und so weiter. Das kann ganz viele Gründe haben, die ist aber geplatzt und dann sind die Preise sehr schnell runtergekommen. Aber man muss sehen, das Niveau, das jetzt ist man so leicht negativ tendierend seit einiger Zeit, aber nicht dramatisch. Und das Niveau, auf dem man sich bewegt, ist immer noch deutlich über den Preisen bei Rolex, die man im Laden zahlen würde.
Und wenn uns jetzt Leute zuhören, die auch vielleicht die eine oder andere Uhr noch zu Hause haben und gerne im Secondhand-Markt mitmischen, vielleicht auch mit Rolex, Wertsteigerung zu erwarten? Oder was sind deine Aussichten? Welche Modelle laufen vielleicht gut, welche weniger gut?
Modelle von Rolex laufen fast alle gut. Es gibt einzelne exotische Modelle, vielleicht exotischen Zifferblattfarben, die sind jetzt nicht wahnsinnig beliebt. Aber die Standardmodelle Daytona, Submariner, egal ob Weißgold oder Stahl oder was auch immer, das läuft. Man muss einfach immer schauen, die Preise, wenn man eine Uhr im Laden kaufen kann und sie dann wieder weiterverkaufen will, dann kann man von einer Wertstabilität oder Wertsteigerung ausgehen. Wenn du Secondhand kaufst und dann wieder weiterverkaufst, dann bist du jetzt eher auf der unsicheren Seite, ob du das wieder reinholst.
Bevor wir über die Konkurrenz zum Schluss noch sprechen, vielleicht noch mal kurz über Bucherer. Du hast es gerade erwähnt. 2 Jahre ist ja jetzt her, dass Rolex die Bucherer-Gruppe aus Luzern übernommen hat. Ein großes Beben in der Branche hat das ausgelöst. Immerhin ist ja Bucherer damals einer der größte Uhren- und Schmuck-Retailer gewesen, jetzt in der Hand von Rolex sozusagen. Wie hat das den Markt verändert? Meine erste Frage. Und zweitens, was heißt das für uns Kundinnen und Kunden?
Ich glaube, für dich und mich als Kundin oder Kunde hat sich nicht allzu viel verändert. Rolex hat von Anfang an versprochen, dass sie weiter mit Marken von Bucherer zusammenarbeiten wird und die weiter vertreiben wird. Daran haben sie sich gehalten. Da sind jetzt auch nicht wahnsinnige neue Preise entstanden oder so.
Rolex hat da wahrscheinlich auch gute Einblicke bekommen, ne, in das Geschäft mit den anderen Marken.
Das ist sicher ein interessanter Nebeneffekt.
Ein interessanter Nebeneffekt, genau.
So, aber das läuft eigentlich so, wie sie das angekündigt haben. Die Änderung ist eher bezüglich andere Rolex-Händler. Das ist Marktgeflüster, Gemunkel, schwierig das genau zu benennen. Andere Händler beklagen sich darüber, dass sie eher die weniger beliebten Modelle bekommen als die besonders beliebten Modelle.
Damit die Bucherer-Läden.
Die gehen dann über die Bucherer-Läden. Wie dramatisch das wirklich ist, ist von außen sehr schwer zu sagen.
Das ist Branchengerede, was du so hörst.
Man spricht darüber, ja, aber wie genau und so. Ein schönes Gegenbeispiel, wie Rolex mit einem Dritthändler arbeitet, ist, sie haben von vor einem halben Jahr in London die größte Rolex-Boutique in Europa aufgemacht. Ein Riesending, alles neu, alles wunderbar, beste Lage. Es ist nicht eine Bucherer-Boutique, sondern es ist der Boutique eines Dritthändlers.
Reden wir über andere Marken. Wer ist da so interessant und wer könnte Rolex auch das Geschäft, ich will nicht sagen entziehen, aber natürlich ein bisschen mehr Konkurrenz machen als bisher vielleicht?
Es gibt diverse Marken, die sind sehr gut unterwegs momentan, wachsen teils sogar schneller als Rolex.
Welche denn?
Insbesondere Richard Mille momentan, die sind sehr, sehr beliebt bei Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben.
Das heißt?
Ja, also Uhren kosten 100.000 aufwärts, also ist nichts für dich und mich, Tim.
Und die laufen trotzdem sehr gut, obwohl die so hochpreisig sind.
Die laufen wie frisches Brot am Morgen, ja. Also haben sehr hohe Nachfrage, das ist so ein bisschen die neue Angeberuhr. Rolex war vielleicht die Angeberuhr in den 90er, Nullerjahren. Jetzt ist das eher Richard Mille. Aber es gibt auch Marken wie Breitling in einem ähnlichen Segment wie Rolex tätig, die einen sehr guten Lauf haben, Marktanteile gewinnen. Bislang ist es nicht so, dass Rolex Marktanteile verliert. Im Gegenteil, sie gewinnen Marktanteile.
Also da werden neue Zielgruppen erschlossen oder die Namen, die du gerade genannt hast. Was können die, was andere nicht können oder was Rolex nicht kann? Also warum greifen dann, obwohl die so hochpreisig sind, die Menschen zu diesen Uhren, wenn du sagst, sie haben so hohes Wachstum?
Ja, das sind natürlich Nischen. Das darf man nicht für. Also Breitling ist keine Nischenmarke, aber Richard Mille ist eine Nischenmarke. Das ist wirklich Statusdemonstration. Also warum kaufst du dir einen Ferrari? Nicht, weil du bei Lidl einkaufen willst und das so schön bequem ist und so viel Platz, sondern weil du zeigen willst, was du auf dem Konto hast. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe.
Aber diese Marken, was können die, was Rolex vielleicht nicht kann? Oder wie können die Rolex gefährlich werden?
Ich meine, wenn die über Jahrzehnte, über mehrere Jahre einen starken Lauf haben, dann werden wir früher oder später an den Punkt kommen, wo sie nicht mehr anderen Marken Marktanteile wegnehmen, sondern auch bei Rolex graben. Noch ist das nicht so weit, aber das kann durchaus sein. Und eine Marke wie Breitling, die ist in einem ähnlichen Segment tätig wie oder in einem ähnliche Zielgruppe, ähnliches Segment, ähnliche Preisklasse. Ja, das kann dann. Rolex ist kein Monument. Es ist ziemlich monumental, aber durchaus angreifbar.
Jetzt haben wir viel über Schweizer Uhren gesprochen und vor allem auch mechanische Uhren. Mhm. Aber es gibt natürlich auch etwas, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Das sind die Smartwatches. Ein großes Geschäft, ein sehr lukratives Geschäft, vor allem für eine Firma, die mit dem Namen Apple trägt. Warum tun sich die Schweizer Firmen so schwer damit, das auch anzubieten?
Zunächst war es eine Geringschätzung, also als die Apple Watch 2015 auf den Markt kam, haben alle gedacht, ja, das ist so ein Gadget und das musst du alle 3 Stunden aufladen und das ist ja gar keine richtige Uhr, so das war so der Tenor. Dann wurde Apple eigentlich ziemlich schnell zum größten Uhrenhersteller der Welt. Rolex hat die Krone wieder zurückgeholt im letzten Jahr, glaube ich. Aber es ist eine Geringschätzung oder eine Einschätzung, dass unterschiedliche Märkte seien, dass man gar nichts miteinander zu tun haben. Hier hat man Handwerkskunst, da irgendwelche Computer-Gadgets, bla bla bla.
Aber am Handgelenk trägt man sie dann schon. Also der Markt ist
eben,
schon sehr.
Das ist ein sehr guter ähnlich, Punkt, oder? Tim. Also ich sage immer, der Platz am Handgelenk ist doch sehr eingeschränkt. Du hast maximal 2 Plätze. Die meisten haben 1 Platz. Natürlich kannst du mehrere Uhren haben für Sport, was Smartiges und für Büro und Ausgang oder sowas, was Mechanisches. Aber die meisten haben das halt nicht. Und da wurde viel Goodwill verspielt.
Ja. Aber aus der Schweiz sehen wir da keinen Anbieter, der da durchstartet in dem Bereich.
Von Durchstarten kann wirklich keine Rede sein, nein. Es gibt einige zaghafte Versuche, ich würde auch halbbatzige Versuche sagen, aber da ist gar nichts auszumachen.
Gut,
ja.
Lassen wir die Smartwatches hinter uns. Kommt zum Schluss noch ein Fazit zu Rolex. Was haben die in der Pipeline? Auf was glaubst du, kommt da auf uns zu? Sind das ganz andere Modelle?
Wenn ich die Pipeline kennen würde von Dufour,
machen wir noch einen Podcast.
Dann würde ich Berater werden und keine Podcasts
Nein,
mehr
was,
geben.
Was hört man so? Was kommt vielleicht?
Nein, das große Ding, das haben sie jetzt vor wenigen Monaten lanciert, eine neue Modellreihe, Land Dweller. Rolex macht eigentlich nichts Neues, sondern verkauft die gleichen Uhren wie schon seit 50 Jahren. Die Land Dweller ist eine neue Uhr, ein neues Modell. Sieht aus wie eine Rolex, aber ist wirklich innen und außen das ganz Neues, insbesondere das neue Werk von Hunderten von Patenten. Ich weiß nicht, ob es Hunderte sind, aber ganz viele Patente geschützt, wirklich etwas Revolutionäres, was es so in der Uhrwerkskunst noch nicht gegeben hat. Und ich bin sicher, das wird ein Bestseller werden, ja.
Marcel, danke dir für deine Insights zum Uhrenmarkt. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sag's nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Vielleicht habt ihr auch Fragen, Widerspruch oder Lob. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo immer ihr uns zuhört. Marcel, danke dir nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Tim.